Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe, heute zum Thema Musik und Macht. Weil sie unmittelbar unsere Emotionen anspricht, hat Musik eine große Macht über uns. Aber auch und dadurch auf den öffentlichen und repräsentativen Raum. Sie kann kulturelle Identität stiften, politische Positionen artikulieren und so Macht und ganze Staatssysteme unterstützen. Oder auch untergraben. Die Historikerin Sabine Mecking und die Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos legen dieser Tage ein Buch vor, das sich genau diesem Phänomen widmet. Musik, Macht, Staat. Florian Hauser hat die Herausgeberinnen getroffen zu einem kleinen Streifzug durch die wechselvolle Beziehungsgeschichte zwischen Musik und Macht, Staatsmacht.
Musik, Macht, Staat. Ein schöner, assoziativer Titel. Man könnte die Worte durcheinander schütteln und immer ergeben sich neue Konstellationen. Musik macht Staat zum Beispiel, also Musik macht in einem Wort. Staat macht Musik, beeinflusst sie mal mehr, mal weniger. Musik macht Staat und beeinflusst ihn mal mehr, mal weniger. Macht Musik Staat? Beeinflusst sie Herrschaftssysteme? Und wie sehen diese Einflussnahmen aus? Kommen sie offen daher, subversiv? Und was ist mit Staat überhaupt gemeint? Der Gesellschaftsverband, der Verband von Individuen oder die staatliche Institution, die Machtinstitution Staat? Egal ob Diktatur, Republik, Monarchie. Eng miteinander verbunden jedenfalls sind sie ja, die Musik und die Staatsmacht.
Alle Staaten bemächtigen sich der Musik. Kein Herrscher verzichtet auf ein Staatszeremoniell, verzichtet auf Musik,
sagt die Historikerin Sabine Mecking.
Also ganz unterschiedliche Herrschaftssysteme und alle bedienen sich der Musik.
Herrschaftskonsolidierend kann sie sein, die Musik, möglicherweise aber auch das glatte Gegenteil, herrschaftserodierend. Aber diese Gefahr gehen sie alle scheinbar ganz gern ein, die Herrscher unserer Welt.
Das sind ja jetzt nicht nur Diktatoren und absolutistische Herrscher, die das machen, sondern ganz unterschiedliche Regierungs- und Staatssysteme brauchen das, verzichten da nicht drauf.
So machen wir uns auf zu einer kleinen Reise. Und die beginnt im 18. Jahrhundert in London, Schauplatz die Themse. Auf ihr viele Boote, große und kleine. Vorn dran die königliche Barke mit Georg dem I. und seinen Hofschranzen, dicht gefolgt von den Schiffen, auf denen so um die 50 Musiker sitzen. Dahinter dann die Schiffe der wichtigen Untertanen. Am Ufer staunendes Volk. Und was die Musiker spielen, das tönt so. Georg I. ist entzückt von Händels Wassermusik. So entzückt, dass er sie sich dreimal wiederholen lässt. Das Publikum ist auch entzückt. Und Händel ist entzückt, dass er so exklusiv für den König hat komponieren dürfen und dass der das so schätzt. Was passiert da? Begegnen sich da Musik und Macht auf Augenhöhe? Eine selbstbewusste, ästhetisch hochstehende Musik einer souveränen Staatsmacht?
Wahrscheinlich bedingt das eine das andere,
meint die Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos.
Der König kann in dem Augenblick zeigen, ich habe hier einen der bedeutendsten Komponisten an meinem Hof, der arbeitet für mich. Und diese Musik, die auch andere fasziniert, spiegelt wieder etwas von seiner eigenen Macht zurück. Also er repräsentiert seine eigene Macht durch Händels Kompositionsgenius. Das funktioniert in diesem Augenblick. Andersherum kann natürlich auch Händel sich als Hofkomponist und als wesentlicher Träger dieser Machtrepräsentation genauso glücklich schätzen und seinen eigenen Ruhm und Einfluss dadurch wieder mehren.
Die Wassermusik von Georg Friedrich Händel komponiert für King George. Eine Win-Win-Situation, von der beide profitieren. Und der Traum eines jeden Herrschers, ob Monarch, Despot, Tyrann, gutmütiger König oder was auch immer, eine gesellschaftlich derart akzeptierte Helferin wie die Musik zu haben. Anderes Beispiel. Von einem, der nicht wechselnde Auftraggeber hatte wie Händel, ein Beispiel vom preußischen Hof in Berlin, Friedrich der Große. Der mag die Musik, fördert sie, spielt selber Flöte, komponiert Und er hat an seinem Hof den Komponisten Joachim Quanz. Der schreibt für ihn jahrelang Stücke, gibt ihm täglich Flötenunterricht, leitet die allabendlichen Hauskonzerte und ist begeistert von der Klugheit, der Meisterschaft, dem musikalischen Geschmack und überhaupt dem Kunstverstand seines mächtigen Schülers. Das jedenfalls behauptet er oft und öffentlich. Hätte er diese Lobhudelei auch gemacht, wenn sein Schüler nicht der mächtige König gewesen wäre? Yvonne Wasserlos, nach ihr Sabine Mecking.
Er ist natürlich auch abhängig von ihm und hat natürlich seine Existenz durch die Festanstellung am Hof gehabt und kann dort wirken und ein sorgenfreies Leben führen, muss natürlich aber auch die Aufträge des Königs ausführen und dementsprechend auch Sympathien für sich erwecken und dadurch ein gutes Arbeitsklima schaffen, denn es ist eigentlich nur ein Arbeitsverhältnis, was zwischen beiden besteht.
Muss sicherlich auch immer dann berücksichtigen, dass es eben zu dieser Zeit nur bestimmte Arbeitgeber gab, die Musik dann in Auftrag geben konnten. Das waren entweder die Kirchen, das war diese klerikale Musik oder eben diese höfische Musik. Also er konnte sich natürlich wenig als freischaffender Komponist, Künstler verdingen und von daher ist diese Abhängigkeit zu Herrschaftshäusern, zu Adelshöfen sicherlich sehr viel größer, als man sich das heute so vorstellen kann.
Georg Friedrich Händel und Joachim Quanz. Zwei kleine Beispiele nur für ein weites Feld von komplizierten Wechselbeziehungen zwischen Musik und Macht, wenn man da mal zu stochern beginnt. Die Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos und die Historikerin Sabine Mecking haben gestochert. Das Buch, das sie jetzt vorlegen, basiert auf einer großen interdisziplinären Ringvorlesung zwischen Heinrich-Heine-Universität und Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Mit Untersuchungen zur höfischen Musik und zur Gesangsbewegung im 19. Jahrhundert, zur Musik im Würgegriff des Nationalsozialismus oder zur sowjetischen Musik zwischen Parteidoktrin und Avantgarde oder zum Sound der 60er-Jahre-Revolte oder dem nordirischen Protestpop der 80er. Ein fachübergreifendes Projekt, das an sich nicht neu ist. Musik und Geschichtswissenschaft haben schon hin und wieder miteinander zu tun, das aber in dieser Breite es so noch nicht gegeben hat. Stellt sich die Frage, was kam raus? Was haben die beiden Herausgeberinnen selber Überraschendes mitgenommen aus diesem Parcours durch 300 Jahre Musikgeschichte?
Schwierig in einem Satz zu fassen. Es ist eine ungeheure Abhängigkeit einfach vorhanden. Und die Musikwissenschaft hat sich häufig dagegen gesträubt, gegen diese Vereinnahmung von Musik und ihre Funktionalisierung. Sie hat es immer zu stark als ästhetisches Kunstwerk gesehen und wollte deshalb auch diese Zusammenhänge zwischen sozialen Gruppen und Machthabern nicht so als in sich schlüssig betrachtet sehen.
Was ich jetzt persönlich gelernt habe, es gibt keine unwichtige Musik aus gesellschaftlicher oder aus politikgeschichtlichen Fragestellungen heraus betrachtet.
Ob diese Abhängigkeiten der Musik von der herrschenden Macht von der Musik, ob diese Abhängigkeiten eine Konstante sind, die sich durch die ganze Musikgeschichte zieht? Kommt drauf an, sagt Yvonne Wasserlos, mal mehr, mal weniger. Hängt ab vom jeweiligen Musikverständnis eines Jahrhunderts oder einer Epoche.
In welchem Rahmen und in welchem Zusammenhang Musik erklingt? Ist sie wirklich jetzt nur zum Lob Gottes beispielsweise? Oder soll sie wirklich nur als rein ästhetischer Kunstgenuss konsumiert werden, wie es im 19. Jahrhundert ganz stark sich ausprägt? Und ist sie dadurch auch eine repräsentative Kraft beispielsweise eines Bürgertums, das sich dadurch auch abschotten will von anderen gesellschaftlichen Schichten? Und diese Einengung, die bricht eigentlich erst im 20. Jahrhundert extrem auf, als eben zum Beispiel auch die Umwelt Geräusche Eingang in die Musik finden. Das heißt jetzt, das Feld von Musik, was Musik sein kann, mit dem sie arbeitet, erweitert sich ungemein. Und deshalb werden auch die Abhängigkeiten entweder geringer oder vielleicht auch größer, weil einfach viel mehr an Einfluss und an Widerspiegelung durch Musik möglich wird.
Das heißt also zumindest, die Musik verliert an Exklusivität. ist nicht mehr nur dem Adel oder dem Klerus vorbehalten, das Publikum wird größer, die Möglichkeiten, Musik zu hören, werden vielfältiger, die Musik wird allgegenwärtiger. Und dadurch wird sie immer mehr einsetzbar und auch immer mehr instrumentalisierbar. Donner und Kirchenglocken in dieser Ouvertüre Solennelle 1812 von Peter Tschaikowski. Eine Art musikalische Dokumentation der Kriege zwischen Napoleons Frankreich und dem zaristischen Russland. Musik als Spiegel ihrer Zeit. Ist sie das nicht grundsätzlich und immer?
Dass ein Krieg Anfang des 19. Jahrhunderts etwas ganz anderes bedeutet hat und das in der musikalischen Rezeption dann etwas anderes bedeutet hat als Kriege im 20. Jahrhundert, das spiegelt sich dann auch in der musikalischen Umsetzung wieder. Dieses Pompöse und diese Schlachtenmusiken, das ist eine andere Musik als etwa Musik nach dem Ersten und vor allen Dingen auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwölftonmusik, die sich dann da herausbildet, dieses Atonale, da sehen Sie, wie das ineinander greift. In dem Sinne ist Musik Spiegel dieser gesellschaftlichen Veränderung und auch der Rezeption von historischen Ereignissen.
Musik als Spiegel äußerer Ereignisse, Stichwort Befreiungskriege, die Russen siegen über Napoleon. Oder auch das hier, da siegen die Engländer über Napoleon. Wellington's Sieg von Beethoven. Musik als Spiegel äußerer Ereignisse, wie Krieg, aber auch innerer Ereignisse. Diese Klänge hier sagen ja auch etwas aus über die Wahrnehmung eines Komponisten wie Beethoven. Und die Art und Weise, in der Beethoven die Verhältnisse kommentiert, den Krieg ästhetisch verarbeitet und spiegelt, kann dann wiederum zu einer Überhöhung oder sogar Verherrlichung führen. Jedenfalls ist auffallend, wie viele Schlachtenmusiken um diese Zeit herum entstanden sind, Ende des 18., Anfang 19. Jahrhunderts. Warum? Die Leute haben das gern gehört. Eine Modeerscheinung. Gefüttert, sagt Yvonne Wasserlos, durch ganz normalen ökonomischen Zwang.
Es geht ja auch immer darum, die Komponisten müssen von irgendetwas leben. Das sind einfach schnöde Existenzängste, die da auch bestehen. Und so gibt es beispielsweise auch Vorschläge von Verlegern, doch eine Schlachtenmusik zu komponieren, weil sich das gerade gut verkauft. Das sind natürlich auch wirtschaftliche Aspekte, die dahinter stecken. Es ist nicht immer nur der geniale Einfall oder seinem inneren Bedürfnis Ausdruck zu geben, jetzt Napoleons Kriege beispielsweise musikalisch zu verherrlichen, sondern was kann man vielleicht auch in dem Moment gut an die Leute bringen.
Musik ist instrumentalisierbar. Musik ist mächtig. Mächtiger als andere Kunst?
Sie wirkt eben auf sehr eindringliche Art und Weise. Und das ist das Interessante. Sie ist ja eine Kunst, die unfassbar ist. Sie ist immateriell und sie verklingt. Sobald zu Ende gespielt wird, sei es durch Musiker oder durch einen Tonträger, ist die Musik weg. Sie haben nichts mehr davon. Und der Moment des Hörens ist der Moment, in dem sie eigentlich nur wirken kann. Und das ist etwas anderes, als beispielsweise ein Kunstwerk zu betrachten. Wenn man nicht möchte, kann man die Augen schließen. Aber wenn irgendwo Musik ist, ist es schwer, die Ohren abzuwenden oder sich irgendwie zu verstopfen. Irgendwas wird doch noch durchdringen. Und sei es durch einen stampfenden Rhythmus oder einen Bass, was auch immer. Sie spüren das auch körperlich. Und dadurch hat sie also eine sehr eindringliche Kraft, die vielleicht anderen Kunstwerken in diesem Moment vielleicht nicht so innewohnt, sondern sie ist so sehr spontan und präsent in einem Augenblick vorhanden. Und das unterscheidet sie von der bildenden Kunst oder auch von der Wortkunst. Und sie ist unglaublich ambivalent. Das ist das größte Problem vielleicht, aber auch ihr größtes Machtpotenzial.
Weil der eine das aus ihr heraushört, der andere aber etwas ganz anderes. Also jetzt mal von Instrumentalmusik gesprochen, Musik ohne Text. Was sagt Musik? Nichts. und alles, Stimmungen.
Musik hat so eine sehr diffuse Macht, die da ist, die man aber sehr schwer in Worte fassen oder auch nicht messen kann. Das ist ja kein naturwissenschaftliches Phänomen, mit dem man das Ganze erklären könnte.
Was heißt das? Die Botschaft, die man, wer auch immer das sein mag, der Komponist oder der politische Machthaber, die Mann oder Frau unter die Leute bringen will, diese Botschaft ist also bei textloser Instrumentalmusik viel störanfälliger? Ja, schon, sagt Sabine Mecking.
Wenn man größere Massen erreichen möchte, also den ungeübten Hörer erreichen möchte, bedarf es dann doch dieser Kombination von Wort und Musik, um diese Botschaft deutlich rüberbringen zu können, dass sie handlungsleitend wird oder impulsgebend wirken kann. Da haben wir Beispiele im 19. und im 20. Jahrhundert gefunden, allein mit der bürgerlichen Sängerbewegung, dass über das einfache Lied, na gut, so einfach wurde das nicht vorgetragen, das war der vierstimmige Männergesang, aber dass über textgebundene Musik Botschaften transportiert wurden und die dann auch zum Teil über vermeintlich unpolitische Texte dann aber so auch verstanden wurden, also diese Botschaft sehr deutlich rübergekommen ist.
Wenn sich nach der Revolution von 1848 eine Horde Männer zusammenrottet, miteinander nicht nur säuft, sondern auch noch von holdem Sonnenaufgang singt, schmeckt das schnell nach Konterrevolution. Und durchs Singen liegt zusätzlich Gefahr in der Luft, denn
in dem Augenblick gibt es eine große Gruppe, die zu einem verschmilzt, worüber Identität gestiftet wird. Aber das passiert, indem man nicht gemeinsam spricht, sondern gemeinsam singt. Das Phänomen von Partizipation. Und das ist eben eine Verschmelzung in dem Moment, die auch durch Instrumentalmusik nicht möglich sein kann.
Musik hat eine diffuse Macht, sagt Yvonne Wasserlos. Mit Text verbunden wird dieses Diffuse schon einigermaßen in eine Richtung gebündelt, auch wenn es doppeldeutige Texte sind. Aber ohne Text? Wie ist das bei der textlosen Instrumentalmusik? Da gibt's ein prominentes Beispiel, Dmitri Schostakowitsch. Der ist erst ein hochbegabter, früh erfolgreicher Komponist voller Elan. Er feiert einen Erfolg nach dem anderen, zum Beispiel mit seiner Oper Lady Macbeth von Mzensk 1936. Wochenlang läuft diese Oper vor ausverkauftem Haus, dann besucht auch Stalin eine Vorstellung, ist entsetzt von der Musik und kurz darauf erscheint ein unsignierter Artikel in der Pravda. Unsigniert heißt offizielle Parteimeinung, also Stalins Meinung. Da steht in diesem Artikel: Chaos statt Musik, das ist linke Zügellosigkeit anstelle einer natürlichen menschlichen Musik, das aber kann böse enden. Die Gefahr, die diese Richtung für die sowjetische Musik bedeutet, ist offensichtlich. Schostakowitsch reagiert sofort. Er weiß, dass er kurz vor der Deportation nach Sibirien steht und unterwirft sich. Als Versöhnungsgeste schreibt er seine fünfte Sinfonie mit einem hohlen, bombastischen Finale. Das tönt so. Als Stalin diese Musik hört, ist er zufrieden. So soll es sein. Dur, fortissimo, Jubel, ein Lob auf die Partei. Schostakowitsch hat es anders gesehen. Er schreibt: Was in der fünften vorgeht, sollte doch jedem klar sein. Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen. Als schlage man uns mit einem Knüppel und verlange dazu, jubeln sollt ihr, jubeln sollt ihr. Und der geschlagene Mensch erhebt sich, kann sich kaum auf den Beinen halten, geht, marschiert, murmelt vor sich hin, jubeln sollen wir, jubeln sollen wir. Das ist doch keine Apotheose. Musik also als diffuse Macht. Der eine kann sie so hören, wie Stalin, der andere als subversive, subkutane Kritik. Zum Glück für Schostakowitsch hat Stalin das nicht verstanden.
Genau, und das macht auch die Musik aus der Sicht gerade von totalitären Herrschaftssystemen so gefährlich. Und Sie sehen auch immer wieder in Diktaturen, gerade im 20. Jahrhundert in der Sowjetunion, im NS-Staat, dass da eine extreme Kontrolle der Musik geherrscht hat und herrschen musste, weil sich eben die Regierenden dieser subtilen Macht von Musik sehr, sehr wohl bewusst waren und wussten, was für Möglichkeiten an Verschmelzung von Gruppen mit einer gewissen Zielrichtung vielleicht auch gegen diesen Staat entstehen kann, so dass man dem vorwirken muss und entsprechende Regeln aufstellt. Welche Musik wollen wir hören? Wie Musik klingt? Was ja die Sowjetunion ganz stark propagiert hat. Wer darf überhaupt noch komponieren? Wer gehört also zu unserem Musikleben noch dazu? Und so wurde das immer weiter eingegrenzt, um Musik handhaben zu können. Das zeigt eigentlich am allerdeutlichsten die große Macht, die Musik hat, indem sie in diesen totalitären Systemen so eingeschränkt nur noch agieren konnte oder nach konkreten Regeln.
Trotzdem versteht es Schostakowitsch, ironisch zu kommentieren, ohne dass es jemand merkt.
Sodass Schostakowitsch hier auf zwei Ebenen agieren konnte. Stalin und die entsprechenden ästhetischen Vorstellungen zu befriedigen, aber gleichzeitig trotz allem sich nicht zu verkaufen, zu versklaven, sondern zu einer anderen Gruppe sprechen zu können. Seine Künstlerkreise, die haben das natürlich verstanden, was dann noch dahinter steckt und was da eigentlich herausklang.
In diesem Fall funktioniert das noch, dass er sich durch seine Doppelbödigkeit nicht ganz verleugnen muss. Auf Dauer kann er das freilich nicht durchhalten. 12 Jahre später trifft ihn eine zweite Angriffswelle. Da erlässt nämlich das Zentralkomitee der KPDSU die sogenannte Formalismus-Resolution. In der heißt es, die Musik solcher Leute wie Schostakowitsch sei formalistisch, also abstrakte Sprache, expressionistische Krämpfe, neurotische Erscheinungen und Flucht in anormale, abstoßende, pathologische Regionen. Schostakowitsch wird vorgeladen vors Tribunal, öffentliche Demütigung, und er gibt auf. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, sagt er in seiner Rede, dass mein Weg falsch ist. Das Vorhandensein des Formalismus in einigen meiner Werke lässt sich mit der ungenügenden Vorstellung von dem erklären, was unser Volk erwartet. Ich weiß, dass es die Partei gut mit mir meint und dass es meine Aufgabe ist, Wege zu finden, die mich zum sozialistischen, realistischen und volksnahen Schaffen führen. Schostakowitsch ist von einem brutalen Regime endgültig in die Knie gezwungen worden und schreibt daraufhin als gebrochener Mann ein so unsägliches Stück wie das Lied von den Wäldern, eine Hymne auf Stalin, den Gärtner und Umgestalter der ganzen Nation. Pathos ohne Inhalt, aber in reiner, hohler Form. Kleiner Textauszug. Der Wind zieht sich zurück vor unserer Kraft. Ruhm dem Kommandanten im Kampf für die Natur. Ruhm dem Brigadisten. Ruhm dem Ackerbauspezialisten. Ruhm dem Gärtner. Ruhm unserer Partei. Die Morgenröte des Kommunismus, Wahrheit und Glück sind mit uns. Musik und Macht, ein unerschöpfliches und ewiges Thema, quer durch die Zeiten zieht es sich in den vielfältigsten Schattierungen. Viele Fenster gehen hier auf mit diesem Buch Musik, Macht, Staat, von der höfischen Musik bis zum Punk. Und wie war das?
Es gibt keine unwichtige Musik, aus gesellschaftlicher oder aus politikgeschichtlichen Fragestellungen heraus betrachtet.
Jede Musik spiegelt ihre Zeit, jede Zeit bringt ihre Musik hervor. Mal konsolidiert sie, mal untergräbt sie. Verlassen wir mal noch die Wechselwirkungen zwischen Musik und Staatsmacht für den Moment. Wie schaut es eigentlich aus mit der Macht, der wir kleine Individuen heute ausgesetzt sind? Der Ambient Music zum Beispiel, der im Kaufhaus? In Dur muss sie sein, haben Psychologen und Musikdesigner herausgefunden. Nicht zu laut, nicht zu schnell, aber bitte auch nicht zu langsam. Netter Rhythmus, so schnell ungefähr wie der Herzschlag.
Ja, das ist ja eigentlich schon eine Form von Macht, die Musik über Leute in diesem Raum ausübt, die ja aber unfreiwillig sich diesem aussetzen müssen. Ich kann ja vielleicht auch einkaufen, ohne dass ich andauernd berieselt werde und möchte vielleicht auch nicht berieselt werden. Und da ist eigentlich schon ein sehr schönes Beispiel gegeben dafür, dass sich so eine Art von Bemächtigung über ein Individuum auch durch Musik mittlerweile ereignet, indem sie so präsent ist. Und jeder läuft mit seinen Kopfhörern, das ist noch ein freiwilliges Hören, herum. Also jeder kann Musik immer und überall konsumieren. Aber in einem Moment, wo ich vielleicht mich in einem öffentlichen Raum befinde, möchte ich ja vielleicht gar nicht unbedingt Musik unbedingt konsumieren. Und also es gab auch Musak, das ist auch einfach eine Musik gewesen, die auch so zur Arbeitssteigerung diente.
Musak, das ist die Verbindung von Musik und Kodak, der Fotofirma. Musak war mal ein Begriff für die seichte Beschallungsmusik im Hintergrund.
Das ist auch von totalitären Systemen vorgegeben gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch eigentlich eine Eigenmacht genommen hat, zu sagen, wir berieseln unsere Kunden mit Musik, wozu auch immer. Aber es ist eigentlich ein Eingriff oder es ist ein Übergriff auf diese Person.
Eingriffe und Übergriffe, mal offensichtlich, mal unmerklich und heimlich, mal subversiv. Musik begleitet uns mit ihrer Macht, was auch immer wir tun, ob wir wollen oder nicht. Und sie begleitet die Staatsformen, die wir Menschen uns im Lauf der Zeit ausgedacht haben. Ein Blick auf diese Abhängigkeiten lohnt sich. Es war Zeit mal für ein solches Buch.
Musik, Macht, Staat. Von Märschen, Hymnen und Schnulzen. Oder wie wurden politische, gesellschaftliche und kulturelle Ziele, Ereignisse und Umbrüche musikalisch begleitet und verarbeitet? Das Buch von Sabine Mecking und Yvonne Wasserlos erscheint im April beim Verlag Vandenhoek und Ruprecht. Florian Hauser hat sich mit den beiden Herausgeberinnen unterhalten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.